Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 6. Juli, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Kai Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Oh, wunderschönen guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, in unserer heutigen Folge haben wir wieder viele spannende Themen. Wir werden vor allen Dingen über zwei Telefonate, die die Weltpolitik diese Woche beschäftigt haben, zu sprechen kommen. Bei beiden dieser Telefonate stand der russische Präsident im Fokus, zum einen beim Gespräch mit Macron, das erste seit fast 3 Jahren, und zum anderen bei einem weiteren, bei dem 6. Telefonat zwischen ihm und Donald Trump. Des Weiteren werden wir über die Aussetzung der Waffenlieferung der USA an die Ukraine sprechen, über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und natürlich auch über die neuesten Entwicklungen im Konflikt zwischen Iran und Israel. Aber zunächst, Frau Kneißl, wie war Ihre Woche? Ich habe gesehen, Sie hatten Besuch aus von RT Arabic. Wie war der Besuch? Was haben Sie gefilmt und wie war Ihre Woche generell?
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Die Woche war eigentlich wäre ein bisschen ruhiger, aber sie war dann recht intensiv, weil ich hatte eben zum einen fast 3 Tage mit einer sehr netten Filmcrew vom arabischen Kanal RT. Es war nett, wieder auf Arabisch zu plaudern und auch zu scherzen, weil der Regisseur Ägypter, die Produktionsverantwortliche, halb Syrerin, halb Russin. Das ist oftmals Fall, also da gibt es Generationen von Menschen, die diese Mischung in sich tragen, und manche haben hier wirklich eine ganz, ganz besonders imponierende Mischung, weil ich fühle mich beiden Kulturen, Mentalitäten immer näher. Syrien kannte ich bislang besser, Russland ist nun meine neue Heimat. Und wenn jemand aus beiden dieser Kulturen gewissermaßen das Beste in sich trägt, dann ist das schön. Ja? Also wir hatten neben der Arbeit interessante Gespräche beim Abendessen und waren vor allem in Kasimov unterwegs, die Stadt, die Sie auch ein bisschen kennengelernt haben. Kleine, einstmals große Handelsstadt, heute eher Provinznest, aber Gott sei Dank von der großen Chruschtschow-Sowjetarchitektur der Plattenbauten vernachlässigt. Also die gibt's hier nicht in dem Umfang wie in anderen Provinzstädten. Es ist sehr, sehr viel altes Architekturerbe noch da, ob aus der Tatarenzeit, wie eben die Moschee, Mausoleum. Und dann vor allem auch so die Architektur des späten 19. Jahrhunderts. Unten Stein, oben Holz, also Winteretage, Sommeretage. Das ist übrigens auch in den Kirchen so gegeben. Und wir waren also in der Stadt Kasimov vor allem unterwegs, aus dem einfachen Grund auch, dass ich nicht Medien jetzt bei mir im Dorf und in meinem Haus haben will. Das ist einfach meine Linie. Und da haben wir glücklicherweise auch viel Sonnenschein gehabt. Ich war dazwischen dann auch noch ein paar Stunden in Moskau, also es sind ja immer 5-6 Stunden hin, 5-6 Stunden Retour, aber dazwischen habe ich noch in Moskau einige Termine wahrgenommen, und das war in sich ganz angenehm, und hatte Interviews mit Norwegen, mit Teheran, ein dämlicher Guardian-Artikel erschien, also ich habe eine letztendlich doch abwechslungsreichere Woche gehabt, als ich anfänglich gedacht hatte.
Ja, und da kommen wir auch gerne mal vielleicht noch drauf zu sprechen, auf diesen dämlichen Guardian-Artikel. Den hatte mir nämlich ein Bekannter zugeschickt mit dem Hinweis, das könnte interessant für dich sein, das ist doch deine Podcast-Partnerin. Ich habe reingeschaut, der Titel dieses Guardians-Artikel war Dancing with Putin, How Austria's Former Foreign Minister Found a New Home in Russia. Also zu Deutsch, Tanzen mit Putin, wie Österreichs ehemalige Außenministerin in Russland eine neue Heimat gefunden hat. Als eine große Abbildung von ihnen, wie sie mit Putin tanzen. Also sie werden auch vom Guardian heute immer noch auf diesen kurzen Moment des Tanzes mit Putin reduziert. So scheint es zumindest, wenn man dann in den Artikel reinschaut, merkt man, dass die Redakteurin, ich glaube es war eine Dame, sich doch etwas mehr Mühe gegeben hat, als sie nur auf diesen Tanz mit Putin zu reduzieren. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen. Es ist eine Art Porträt, es wird viel über ihr Leben geschrieben, aber berichten Sie doch am besten, Frau Kneißl, wie kam es zu diesem Artikel und wie objektiv wurde da über ihr Leben berichtet?
Ja, was der eigentliche Aufhänger dieses Artikels war, ist mir nicht ganz klar, weil der Tanz war vor nun 7 Jahren. Ich bin seit 6 Jahren nicht mehr in irgendeinem Amt tätig und ich bin auch nicht direkt vom Tanz nach Russland übersiedelt, so wird das ja teilweise dargestellt. Also sie hat völlig unterbelichtet die Tatsache, dass ich dazwischen auch noch eine andere schwierige Zeit hatte, aber ich bin sozusagen von Kremes Gnaden und auf Kremes Kosten mehr oder weniger vom Tanzparkett nach Russland übersiedelt, so ungefähr wird das dargestellt und ich sei auch nur eine der vielen Profiteure, die sozusagen in Österreich Russlandgeschäfte gemacht haben und so weiter. Also das ist nun mal der wirklich die falsche Stoßrichtung. Da hat sie sich nicht sehr viel Mühe gegeben. Sie hat viel Copy and Paste unternommen. Aber ich habe mich gefragt, was der eigentliche Aufhänger war, weil besagte Autorin, unter Anführungszeichen, kontaktierte mich im Herbst 2023, also vor 2 Jahren, als ich gerade in Russland ankam. Sie ist in Österreich stationiert, am IBM, Institut für Wissenschaft und für Menschen. Das war einmal eine ganz interessante Einrichtung. Ich ging dort auch gerne in die Bibliothek. Jedenfalls, sie hat mich damals kontaktiert und gefragt, ob ich ein Interview geben würde. Sie möchte über mich ein Porträt machen. Und sie hat damals gesagt, sie würde schon über mich einige Monate recherchieren. Ich habe gesagt, ich habe kein großes Interesse an einem Interview, weil sozusagen da eingebettet zu sein in ihre Nachforschungen mit 1-2 Sätzen. Ich wusste, dass da nicht sehr viel dabei herauskommen würde. Jedenfalls nur kurz zur Chronologie. Die Dame arbeitete 2,5 Jahre an diesem Text. 2,5 Jahre. Und wenn ich das jetzt gegenüberstelle zu dem, was Sie, ich und vielleicht einige unserer Zuhörer in den letzten 2,5 Jahren gemacht haben, dann ist das doch sehr wenig, weil es dreht sich im Kern um eine tote Katze. Mein Problem war unter anderem ein toter Hund, der exhumiert und autopsiert wurde, wo man mir einiges vorwarf. Aber ich habe beim Überfliegen dieses Artikels, wo sehr, sehr viel Altes wieder hochkommt, wie sie kann ja nicht wirklich Arabisch, das behauptet sie nur, sie glaubt an Verschwörungen, meine alten Kontakte zur FPÖ, also sie sagt darin unter anderem, ich hätte seit 2006 Kontakte zur FPÖ gehabt, was so überhaupt nicht stimmt. Also ich habe einmal, es ist egal, es ist müßig darauf einzugehen. Jedenfalls, ich habe bei dieser gesamten Sache eigentlich eines verstanden, oder das Wort Nihilismus hat für mich eine neue Bedeutung gewonnen, weil während jemand sozusagen 2,5 Jahre im Leben eines anderen Menschen herumstochert geradezu, um sozusagen das zu finden, was in die Stoßrichtung passt, und die Stoßrichtung war, jemanden zu diskreditieren. Und ich habe in diesen 2,5 Jahren, bin ich aus dem Libanon her übersiedelt, habe ein Leben aufgebaut, ein Haus bauen lassen, ein anderes lasse ich gerade renovieren, wo ich selbst sehr, sehr viel Kraft hineinstecke, ein Institut aufgebaut, viel publiziert, hatte 2 Unfälle, gewissermaßen aus dem Rollstuhl heraus wieder gehen gelernt und eigentlich einiges unternommen. Also ich habe sozusagen, ich bin in meinem Leben ein Stück weitergegangen und es ist gewissermaßen bezeichnend für eine Form des westlichen Journalismus, dass man hier ja, ein bisschen nihilistisch arbeitet, also sozusagen zurückwärts gewandt. Ich schaue sicherlich nicht zurück in die Vergangenheit. Ich bin zu sehr beschäftigt mit Neuanfang. Daher, ich halte mich im Hier und Jetzt und im Morgen auf, aber nicht im Vorgestern, wie Sie, diese Autorin. Und das kann ich dazu sagen. Also sie hat auch viele Personen zitiert, die ich überhaupt nicht kenne. Also das war dann auch wiederum interessant. Aber wie dem auch sei, ich glaube, dass der Aufhänger war, das ist jetzt nur meine ganz persönliche Vermutung, von britischer Seite gab es immer wieder die kuriosesten Publikationen. Ich hätte das größte KGB-Netz in Europa aufgebaut. Daher ist jetzt mal meine ganz persönliche Hypothese, weil es muss ja irgendeinen Aufhänger geben für so viel Geld, das man verwendet, um einen Artikel von ein paar Seiten zu fabrizieren. Sie hat einfach versucht, festzustellen, ob es irgendein Beweismaterial gibt, dass ich sozusagen 33 Jahre lang für den KGB gearbeitet hätte und zu diesem Zweck einfach auch im Dorf herumgefragt. Nun fand sie nichts und daher musste sie mich reduzieren auf eine gescheiterte Existenz.
Ja, und so arbeiten scheinbar die Journalisten im Westen. Jetzt, wenn Sie davon berichten, fällt mir gerade ein, dass sie mich auch knapp vor anderthalb Jahren kontaktiert hatte. Wir hatten damals ein kurzes Telefonat, in dem sie mir einige Fragen zu Ihnen gestellt hatte. Aber ich bin doch ein wenig verwundert, wie man dann so lange brauchen kann, um doch ein so überschaubares Werk zu liefern. Aber wir lassen das einfach mal so stehen, Frau Kneißl, und beschäftigen uns mit den wichtigeren Dingen, nämlich den geopolitischen Entwicklungen der vergangenen 7 Tage. Und wir beginnen gleich mit der vielleicht wichtigsten Meldung, denn der russische Präsident Wladimir Putin hat diese Woche mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron telefoniert. Das war der erste telefonische Kontakt zwischen den beiden seit September 2022. Inhaltlich drehte es sich um die Situation im Nahen Osten sowie im Konflikt in der Ukraine. Im Telefonat erklärte Putin Macron, dass der Ukraine-Konflikt eine direkte Folge der Politik westlicher Staaten ist, die jahrelang die Sicherheitsinteressen Russlands ignoriert und mit einem antirussischen Brückenkopf in dem Land errichtet haben. Sie sprachen aber auch über die Lage im Nahen Osten, insbesondere natürlich über die Eskalation zwischen Israel und Iran. Sie waren sich beide einig, dass die Diplomatie der richtige Weg sei und betonten, dass sie sich darauf geeinigt hätten, den Kontakt aufrechtzuerhalten, um eine mögliche Koordinierung der Positionen zu erreichen. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn jetzt diese Annäherung zwischen Frankreich und Russland in diesen aufgebrachten Zeiten ein? Ist das eine positive Meldung?
Also mich hat sie eher ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, weil Macron, der ja nun wirklich nicht mit Worten hinter dem Berg hielt, um Russland aller möglichen Dinge zu bezichtigen. Und er wurde in Russland teilweise also wie ein kleiner Napoleon immer wieder dargestellt. Wir haben eine große Anzahl von französischen Söldnern, die im Dienste verschiedenster ukrainischer Waffeneinheiten sind. Und Frankreich hat ja auch sozusagen im Namen des Resteuropas den nuklearen Schirm aufgespannt und gesagt, wir sind bereit, Atomwaffen gegen Russland einzusetzen. Also das war ja nicht ohne, was sich da in den letzten 3 Jahren abgespielt hat von Pariser Seite. Und da würde ich zum einen festhalten, ich finde das eigentlich sehr, sehr freundlich und sehr nett von Präsident Putin, das Telefonat überhaupt entgegenzunehmen. Weil ich wäre mir nicht so sicher, ob ich angesichts all der Worte, die da gefallen sind, und nicht nur Worte, sondern vor allem ja auch Aktionen, ja, was an französischem Waffenmaterial und Geld schon eingesetzt wurde, gegen, sagen wir mal, jetzt, die Person des russischen Präsidenten, aber das Land insgesamt gegen die russische Armee. Man hätte ja auch, was vollkommen im protokollarischen Bereich gelegen wäre, sagen können, wenden Sie sich an den russischen Botschafter in Paris, also was immer Sie mitteilen wollen, weil der russische Botschafter ist sozusagen der unmittelbare Repräsentant des russischen Staatsoberhauptes. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber es war, wie gesagt, sehr, sehr freundlich, das Telefonat entgegenzunehmen. Hier haben einige Stimmen gemunkelt, was ist das eigentliche Begehr von Macron? Und da meinten auch einige russische Kommentatoren, da ging es weniger um die Ukraine. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen, das sei sozusagen bereits abgehakt, das Thema. Da gäbe es von europäischer Seite nicht mehr viel zu ändern, zu beeinflussen, sondern es ging vielmehr um das Iran-Israel-Thema, wo Frankreich ja anders als viele westliche Staaten doch versucht hat, eine Brücke zur Richtung Teheran zu bauen. Also Frankreich hat sich in diesen 12 Tagen des militärischen Showdowns Israel kritischer geäußert, US-kritisch und wollte eigentlich den Iran sozusagen an Bord halten auf diplomatischer Ebene. Das heißt, einige Stimmen hier in Russland in politischen Sendungen, und ich würde sagen, das ist nicht ganz vom Tisch zu weisen, sondern Hand zu weisen, meinten, Macron wollte sich sozusagen ein Mandat oder eine gewisse politische Unterstützung holen, dass er in diesem Iran-Dossier eine Rolle spielt. Das würde ich nicht ausschließen, dass das sozusagen sein eigentliches Begehr war, weil zum Ukraine-Thema kann er nicht viel einbringen.
Ja, und es gab jetzt ein weiteres Telefonat, und zwar zwischen Wladimir Putin und Donald Trump. Die beiden Präsidenten haben am Donnerstag erneut zum 6. Mal miteinander telefoniert. Nach Angaben des Berater des russischen Präsidenten Juri Uschakow hat das Gespräch rund eine Stunde gedauert. Gesprochen wurde dabei über die Lage in Nahost, Syrien, Iran und natürlich auch über den Konflikt in der Ukraine, und dabei habe Trump erneut die Frage der schnellstmöglichen Einstellung der Kriegshandlung angesprochen. Putin erwiderte darauf, dass die Suche nach politischen und Verhandlungslösungen im vollen Gange sei. Er informierte auch den US-Präsidenten über die Umsetzung der Vereinbarung humanitären Charakters, der jetzt bei der zweiten Runde der russisch-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul getroffen wurde, und er bekräftigte auch noch einmal die Bereitschaft Russlands, mit Kiew weitere Gespräche zu führen, um diesen Konflikt beizulegen. Putin erklärte außerdem, dass Russland weiterhin die Beseitigung aller Ursachen des Konflikts anstreben und von seinen Zielen nicht zurückweichen wird. Donald Trump hatte sich im Nachgang des Telefonats darüber beschwert, dass man in der Ukraine-Frage nicht schnell genug Fortschritte erzielen könne oder nicht erzielt habe, vor allen Dingen von russischer Seite. Ja, Frau Kneißl, wie sehen Sie, wie blicken Sie da auf diese weitere Annäherung zwischen Russland und in dem Fall Donald Trump, den USA? Und wie bewerten Sie dieses 6. Telefonat zwischen Trump und Wladimir Putin?
Ja, wie man es sozusagen von der positiven Seite her beleuchten, dann kann man sagen, mittlerweile stehen die beiden Herren in einem regelmäßigen Austausch. Das heißt, trotz aller gegensätzlicher Ankündigungen oder Prophezeiungen von gewissen politischen Beobachtern gibt es hier fast schon eine Art Routine. Also man tauscht sich aus. Wie dann der Inhalt dieser Gespräche bewertet wird, das unterscheidet sich dann wiederum sehr, sehr stark. Also Sie haben ja gerade das eigentlich zusammengefasst. Donald Trump ließ hier seinem Unmut freien Lauf und hat gesagt, also da geht nichts weiter, das bringt nichts. Von russischer Seite will man ja eigentlich auch nicht wirklich das Ukraine-Thema jetzt auf ganz oben auf der Agenda haben. Es gibt so viel anderes zwischen Moskau und Washington zu besprechen, wo ja auch einiges weitergeht. Weltraumfragen, Syrien, wo man sich austauschen muss, weil da haben an sich ja beide Staaten aus vielen Gründen ein massives Interesse, dass die Lage nicht außer Kontrolle gerät. Und die Ukraine ist ein Dossier, das wichtig ist, aber ich habe von Anfang an gesagt, es ist nicht das Entscheidende. Also man wird von US-amerikanischer Seite wahrscheinlich früher oder später sagen müssen, wir haben alles probiert, nichts hat funktioniert, das ist das Thema der Europäer. Und genau in diese Richtung ist es ja auch gelaufen. Ja, ich würde sagen, also positiv gesprochen, Routine zwischen Weißem Haus und Kreml. Kritisch gesprochen, ja, so viel ist nicht weitergegangen. Aber dort, was man zum Beispiel jetzt in russischen Quellen las, wurde auch von der Kreml-Seite her verlautbart, es gab den Vorschlag einer Zusammenarbeit im Filmbereich, also Filme mit neuer Stoßrichtung, Traditional Values, also Konservativismus, das ist ja auch etwas, was Trump sehr interessiert, der von Hollywood herzlich wenig hält. Der Hollywood sozusagen ist das ein großes Feindbild für ihn auch. Daher, Filmproduktion hat in Russland eine große Tradition. Und warum nicht, wenn man sozusagen es, wenn nichts weitergeht in anderen Bereichen, dann ist es immer ganz gut, wenn man den Kultur-, Filmbereich, Sportbereich aktiviert. Und da hat die russische Seite bereits einige solide Vorschläge unterbreitet.
Ja, und Frau Kneißl, dann machen wir weiter mit der nächsten brisanten Meldung, denn die USA setzen ihre Waffenlieferung an die Ukraine aus. Dieser Schritt, der sei Teil der America First Politik, das erklärte Washingtons Botschafter bei der NATO, Matthew Withtaker. Amerika müsse vor allem sicherstellen, dass es genügend Luftabwehrsysteme in seinem eigenen Arsenal haben. Diese Entscheidung, die soll nach einer internen Überprüfung der US-Waffenbestände erfolgt sein, die von Verteidigungsminister Pete Hegseth angewiesen worden war. Withtaker kommentierte, er sagte zu dieser Entscheidung, so sieht America First aus. Wir müssen uns zuerst um die Bedürfnisse der Vereinigten Staaten kümmern. Das Pentagon müsse außerdem sicherstellen, dass die USA die strategischen Verteidigungsfähigkeiten besitzen, die nötig sind, um Macht projizieren zu können. Das sagte er und fügte an, dass das sei etwas, was Washington und seine NATO-Verbündeten wollen. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie diesen Schritt? Könnte das ein entscheidender Wendepunkt in diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland sein?
Ja, es vollzieht sich nunmehr sozusagen auch auf bürokratischer Ebene genau das, was ja viele EU-Staaten seit der Wiederwahl von Trump in gewisser Weise befürchtet hatten, nämlich, dass sich die USA aus dem Ukraine-Schlachtfeld mit Munition, Waffenmaterial zurückziehen werden, sozusagen nicht nur jetzt das politische Interesse abbricht, sondern was viel wichtiger ist, ja, das Waffenmaterial. Und ich bin nicht die Einzige, die es gesagt hat. Ich habe jetzt da keinen Einblick in Zahlen, was NATO-Material anbelangt, aber diese Wunschvorstellung der Europäer, man könnte die USA ersetzen als militärische Macht in der NATO, ist reine Wunschvorstellung. Und alles, was sozusagen auch die Europäer zukünftig kaufen werden an Waffenmaterial, um die USA zu ersetzen, wird vorzugsweise wahrscheinlich in den USA gekauft werden. Wenn jetzt aber die USA sagen, Leute, wir brauchen dieses Material für uns, beziehungsweise, was wir ja auch in den letzten Monaten gesehen haben, wir geben dieses Material Israel und nicht der Ukraine aus vielen Gründen. Und es hat sich nun einmal ganz, ganz klar herausgestellt, dass das Dilemma, wenn man so will, der Ukraine ist auch, dass die Ukraine eben nicht Israel ist. Ja, Israel hat einen völlig anderen politischen, geopolitischen und auch emotionalen Stellenwert für jegliche US-amerikanische Administration und Wählerschaft, als das für die Ukraine gilt. Die Ukraine, wo ist sie? Ja, aber Israel, da gibt es viele, viele Bande, politisch, wirtschaftlich, über die Diaspora. Also das ist ein anderes Thema. Und daher, das, was angekündigt wurde, was befürchtet wurde, setzt sich nun regelrecht auf bürokratischer Ebene, wird umgesetzt. Also die wesentlichen Abteilungsleiter, wenn man so will, im militärtechnischen Komplex der USA. Sie haben den Botschafter der USA bei der NATO genannt, aber dazu kommen dann eben auch noch die Abteilungsleiter. Ich habe dazu gestern einen längeren Artikel noch gelesen, ich glaube, es war Reuters oder Axios, dass eben hier genau das umgesetzt wird, was man vor Monaten schon angenommen hat, nämlich zu sagen, Patriot brauchen wir hier oder brauchen unsere israelischen Verbündeten, aber nicht die Ukraine. Und ja, das ist eine Zäsur, das ist ein großer Wendepunkt. Und ob es jetzt hier gelingen wird, was ein Merz vorgeschlagen hat, ein deutscher Bundeskanzler, sozusagen Taurus-Raketen einzusetzen, die in Bayern produziert werden oder die man zukünftig intensiv in der Ukraine mit den Ukrainern produzieren will. Ob die ausreichen, wird sich weisen. Ich glaube eher nicht, weil zu bedenken ist, dass viele der Ausbildungsschienen innerhalb der NATO, wo dann auch wiederum Ukrainer ausgebildet wurden, das wurde von US entweder privaten Firmen oder von US-Ausbildern aus der US-Armee gemacht und nicht jetzt von Deutschen, Schweden, Franzosen oder wem auch immer. Ja. Daher, es ist ein Wendepunkt. Und vielleicht noch hier ein letztes Wort. Bei einer großen Attacke, die, ich glaube, es war in der Nacht von Montag auf Dienstag oder Dienstag auf Mittwoch, auf die Stadt Lugansk und auch auf die Krim, wurden britische Shadow Missiles eingesetzt und ich habe es gelesen, weiß aber, kann aber jetzt nicht bestätigen, ob es den Fakten entspricht, aber es wurde hier vielerorts auch berichtet, auch Taurus-Raketen wurden eingesetzt. Wir haben jetzt nicht mehr US-amerikanische HIMARS, sondern wir haben Taurus und britische Shadows. Also das ist das Raketenmaterial, das eingesetzt wird gegen Ziele wie die Stadt Lugansk, die von russischen Bodentruppen mittlerweile zu Beginn der Woche vollkommen sozusagen wieder übernommen wurde. Das war ja Anfang 2022 schon mal kurz der Fall. Dann haben sich die Russen zurückgezogen. Und jetzt gab es dann heftige Artillerieantworten aus Europa und nicht aus den USA.
Und es kam eben auch auf eine, es kam zu einer militärischen Antwort auch von russischer Seite auf Kiew. Es kam zu massiven Angriffen auf Rüstungsunternehmen von der Ukraine. Noch ganz kurz dazu, das ist dann wahrscheinlich einfach als eine Antwort zu sehen, Frau Kneißl, oder?
Ja, ich sehe es auch so als Antwort. Also wir haben es immer wieder gesehen in der Berichterstattung. Es wird nicht die gesamte Kausalkette dargestellt. Also das fängt an mit der Thematik, was passierte 2014, wie viele Menschen kamen in Odessa ums Leben durch ukrainische Täter. Das geht ins Jahr 2004 zurück und das geht natürlich dann auch noch tiefer in die Geschichte zurück. Also die gesamte Kausalitätskette wird meistens nicht dargestellt. Ja, es waren ganz, ganz heftige Angriffe in der Nacht von Freitag auf Samstag. Es waren die schlimmsten, heißt es, die heftigsten seit Beginn der gesamten militärischen Situation 2022. Und was mich aber dann sozusagen, ich darf das jetzt hier wirklich nur unter Anführungszeichen und als ganz persönliche Bemerkung einbringen, was mich dann erstaunt ist, dass doch die Zahl der toten Zivilisten und auch Soldaten sich dann jedes Mal eigentlich in sehr, sehr geringfügig ist. Also es kamen auf russischer Seite durch ukrainische Attacken meistens mehr Zivilisten ums Leben als Soldaten. Und es kamen auf ukrainischer Seite bei diesen schweren Attacken, es wurden vor allem, wie Sie gesagt haben, also Infrastruktur, Fabriken, in denen wahrscheinlich Raketen gelagert wurden. Man sah dann pilzförmige Rauchschwaden zu Schaden. Aber wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Blutzoll, den Israel in Gaza, Westbank, Syrien, Südlibanon verrichtet, wo wir, bin ja nicht nur ich, die das sagt, das Wort kam vom UNO-Generalsekretär bereits im Herbst 2023. Gaza ist der Friedhof der palästinensischen Kinder. Also das sind ganz andere Ziele, ja, die ins Visier genommen werden.
Ja, und da haben Sie schon das Stichwort gesetzt. Wir kommen allerdings noch nicht auf den Waffenstillstand dort zu sprechen. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, sondern zunächst mal noch auf den Konflikt zwischen Iran und Israel und beschäftigen uns mal zunächst damit, was jetzt diese Woche dort bekannt geworden ist, nämlich dass Iran seine Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA einstellt. Der iranische Präsident folgt damit einem Gesetz, das das iranische Parlament letzte Woche verabschiedet hat. Die Abgeordneten hatten die Maßnahme einstimmig unterstützt. Der iranische Außenminister erklärte noch zu Beginn dieser Woche, dass der IAEA-Chef Rafael Grossi den iranische Beamte scharf dafür kritisiert hatten, dass er die israelischen und US-amerikanischen Angriffe während des Konflikts nicht verurteilt hatte, in dem Land nicht mehr willkommen sei. Mit seiner Entscheidung will Iran den IAEA-Inspektoren jetzt so lange den Zugang zu seinen Atomanlagen verweigern, bis die Sicherheit der Anlagen gewährleistet ist. Dazu müsse die UN-Atombehörde die Angriffe der USA und Israels auf die Nuklearanlagen verurteilen und das iranische Atomprogramm anerkennen. Frau Kneißl, zum einen, wie bewerten Sie jetzt diesen Schritt, dass Iran die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde einstellt, zum einen? Und zum anderen scheint der Krieg vorbei zu sein. Er wird medial als der 12-Tage-Krieg bezeichnet. War es das tatsächlich oder sehen Sie da immer noch die Gefahr als groß an, dass es da wieder zu gegenseitigen Beschuss kommt, wie wir das gesehen haben, Frau Kneißl?
Ja, das sind zwei große, große Knackfragen, an denen wirklich viel an Weltgeschehen hängt. Kommen wir zur ersten Frage, dieser Absage, Aufkündigung der iranischen Zusammenarbeit der nationalen iranischen Nuklearbehörden mit der internationalen Atomenergiebehörde mit ihrem Sitz in Wien. Da gibt es viele, viele Gründe. Ich würde sagen, zum einen herrscht wirklich auf iranischer Seite eine massive Enttäuschung, wie der Generaldirektor Rafael Grossi das Dossier gehandhabt hat über die letzten Jahre, Monate. Also der Generaldirektor der Atombehörde hat nie klar Stellung genommen zu sagen, wir haben keine Hinweise auf waffenfähiges Nuklearmaterial im Iran. Wir haben es nicht. Das hat er sozusagen immer in einer gewissen Ambivalenz gelassen, anders als seine Vorgänger Mohammed El-Baradei oder Hans Blix. Ich hatte die Möglichkeit, mit beiden Herren vor vielen Jahren immer wieder Gespräche zu führen, als Studentin noch und dann später auch als jemand, der darüber schrieb. Und die Atomenergiebehörde hat beispielsweise im Fall von Irak und Iran in den 90er Jahren und in der Gegenwart diese beiden Staaten unter eine viel, viel größere Lupe genommen als irgendeinen anderen Staat. Also Safeguards ist die wesentliche Abteilung der Atombehörde, wo sozusagen Inspektionen geführt werden, durchgeführt werden in den Atomkraftwerken, in Instituten akademischer Natur, um nachzusehen, wird da nun eine Atombombe vorbereitet oder nicht. Und vielleicht kurz zur Erinnerung, es ist den meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich nicht in Erinnerung, außer man beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Aber im Jahr 1998 verkündeten damals fast im Tandem die alten Erzfeinde Pakistan und Indien, wir haben die Atombombe. Und das war ein großer Schock damals, auch für die Atombehörde, weil das war ihnen regelrecht entgangen. Ja, also da sieht man sozusagen, wie wenig hier seitens der Safeguards wirklich darauf hingearbeitet wurde. Die Atomenergiebehörde ist auch die Hüterin des NPT, des sogenannten Non-Proliferation Treaty, an dessen Einhaltung die Atommächte, die klassischen Atommächte, also USA, Russische Föderation, Großbritannien, Frankreich, ein ganz, ganz großes Interesse haben, weil sie wollen einfach nicht, dass in gewisser Weise, auch wenn ich sagen darf, ihre Sonderstellung als Atommächte gefährdet wird. Also da will niemand, dass jetzt irgendein anderer nahöstlicher Staat neben Israel, das ja gewissermaßen auch schon indirekt zugegeben hat, wir haben Atomwaffen, dass hier noch andere sozusagen an diese Waffe kommen. Und Ich erinnere mich an Hans Blix, der zu Beginn der Nullerjahre, als sozusagen ein Kriegsszenario gegen den Irak aufgebaut wurde, das fiel ja nicht aus dem blauen Himmel, das war ab 2001 der Fall, Next Stop Bagdad sozusagen. Man muss den Irak in den Irak einmarschieren, weil die hätten ja Massenvernichtungswaffen, unter anderem die Atomrakete. Damals Hans Blix, er war bereits pensionierter Generaldirektor der IAEA, aber er hat immer noch sozusagen sich für das Thema engagiert. Der flog wirklich hin und her zwischen Wien, New York und Bagdad, um sozusagen den Beweis zu erbringen, dass es keine Beweise gibt für atomwaffenfähiges Material im Irak. Und auch sein Nachfolger Mohammed el-Baradei hat eine ganz, ganz andere Linie eingeschlagen. Rafael Grossi wird von den Iranern bezichtigt, dass er sogar sozusagen mit den Israelis gemeinsame Sache gemacht hätte. Das wurde in den iranischen Zeitungen in der letzten Woche groß herausgebracht. Ich hatte diese Frage auch in einem Interview mit einem iranisch-englischsprachigen Kanal, Press TV, letzten Montag. Muss sagen, das Interview war interessant für mich, weil die waren top vorbereitet, anders als Guardian. Die haben wirklich recherchiert und konnten sozusagen auf Fakten sich berufen, um mit mir ein ziemlich intensives Interview zu machen. Ich habe es auf meinen Kanal gestellt. Ich habe darin unter anderem gesagt, mein Respekt den Iranern, dass sie sozusagen nach all den eher schlechten Erfahrungen wie 2015, 2018, als man sozusagen bereits einen ausgehandelten Vertrag hatte, wo sich die Iraner sehr weit aus dem Fenster gelehnt hatten, um dem Westen entgegenzukommen. Aber all diese diplomatischen Kraftakte hatten dem Iran nichts genützt. Also weder wurden die Sanktionen umfassend aufgehoben, noch wurde der Vertrag wirklich umgesetzt. Im Gegenteil, Trump zog sich damals aus dem Abkommen zurück und die Iraner standen vor einem Scherbenhaufen. Wie es nun weitergehen wird mit Ihrer zweiten Frage, war es das jetzt? Trump hat ja gesagt, fast in einem Akt der Verzweiflung, let's call it the 12-day war. Also ich will nicht haben, dass die sich weiter beschießen. Diese Feuerpause steht täglich an der Kippe. Weil, was sagt die israelische Seite? Wenn wir nur irgendeine Hinweisahnung haben, dass die Iraner wieder an ihrem Nuklearprogramm arbeiten, dann werden wir wieder dieses beschießen. Nun haben viele Stimmen gesagt, auch aus der Atomenergiebehörde, die Iraner können binnen Monaten wieder dort sein, wo sie am 13. Juni waren. Das heißt, die Situation steht wirklich an der Kippe und wir wissen, dass sich Israel in keiner Weise an irgendwelche Rechtsvorgaben oder Fakten hält, wenn es ein Benjamin Netanyahu für nützlich hält, weil er gerade wieder eine innenpolitische Krise hat, den Iran zu beschießen, dann wird er das machen, fürchte ich. Weil anders war auch nicht die Attacke vom 13. Juni zu erklären. Ja. Es wurde mitten während Verhandlungen zwischen Teheran und Washington wurden Verhandler erschossen von israelischer Seite. Also das, glaube ich, muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Ja. Es wurden ja nicht nur Atomanlagen beschossen, was grundsätzlich ein No-Go ist, sondern es wurden Personen, die als in der iranischen Delegation mit den USA verhandelten, regelrecht weggeschossen. Inwieweit hier jetzt die Iraner überhaupt noch Interesse haben, bezweifle ich. Also wie gesagt, Respekt für diejenigen, die sagen, lasst uns nochmals verhandeln. Aber es steht vieles an der Kippe. Das heißt, es ist jetzt mal Luft aus dem Ganzen herausgenommen worden. Wir alle erinnern uns an unsere ganz persönlichen Stimmungslage vielleicht vor 14 Tagen, als wir nicht sicher waren, was hier jetzt als nächstes kommen würde. Aber das Thema ist nicht vom Tisch.
Das Thema ist nicht vom Tisch und wird uns hier auch weiterhin beschäftigen, aber wir blicken mal noch rüber auf den anderen Konflikt, in den auch Israel sehr stark involviert ist seit dem 7. Oktober 23. Die Hamas hat jetzt offenbar in diesem Konflikt eine Antwort auf den von den USA vermittelten Vorschlag für einen Waffenstillstand im Gazastreifen vorgelegt. Laut eigenen Angaben gaben, haben sie am Freitag in einem positiven Sinne reagiert und seien bereit, Gespräche über die Umsetzung der Vereinbarung aufzunehmen, die eine Freilassung der Geiseln und Verhandlungen über die Beendigung des Konflikts vorsieht. Ein Funktionär der Hamas sagte der Nachrichtenagentur dpa, es bestehe noch Klärungsbedarf in Hinsicht auf den Fortbestand nach der vorerst auf 60 Tagen befristeten Dauer der Waffenruhe, auf den Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen sowie auf den ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe in das abgeriegelte Küstengebiet. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter, dass Israel die Antwort der Hamas erhalten habe und diese nun prüfe. Ja, auch da, Frau Kneißl, scheint sich so langsam, aber sicher eine Verhandlungslösung aufzuzeigen. Wie bewerten Sie denn diese Entwicklung, Frau Kneißl?
Ich glaube, das ist der allgemeinen Erschöpfung zu führen. Also wir alle haben keine Worte mehr und es wäre müßig, hier noch einmal über die letzten Massaker, es sind nächtliche Massaker, die durch die israelischen Beschießungen im Gazastreifen stattfinden, zu sprechen. Es ist jeder, der sich dafür wirklich ernsthaft interessiert, kann in Reuters, CNN hineinschauen. Also da muss man jetzt gar nicht in irgendwelche vielleicht pro-palästinensischen Sender blicken, sondern das ist jenseits von Deutschland und Österreich wird darüber intensiv berichtet. Nicht im deutschsprachigen Raum, das hat seine vielleicht auch hier wiederum seltsame historischen Ursachen, aber CNN, Reuters, französische Medien, sie alle bringen regelmäßig die Bilder und die Fakten, was im Gazastreifen sich abspielt. Hunger als Waffe, die Tatsache, dass auch mittlerweile hunderte Menschen bei der Ausgabe von Hilfsgütern regelrecht abgeschossen werden. Ja. Also wir haben dafür keine Worte mehr, aber natürlich ist die Bevölkerung erschöpft, total erschöpft. Ja. Andererseits haben wir aber auch die Situation, dass Dutzende, vielleicht auch Hunderte israelische Soldaten seit 2023 bei diesen Landoperationen der Israelis im Gazastreifen ums Leben gekommen sind. Ja. Dass die Kriegsziele, wenn es irgendwelche gab, und die kann man jetzt mal darauf reduzieren, Netanyahu wollte sozusagen die Hamas eliminieren und die Hisbollah eliminieren. Es haben damals viele Stimmen gesagt und müssen es heute auch wieder sagen, die Hamas gibt es weiterhin, weil ansonsten gäbe es ja auch nicht Verhandlungen über eine Feuerpause zwischen Hamas-Vertretern und israelischen Unterhändlern, die wiederum indirekt teilweise über ägyptische, katarische Kanäle ablaufen, teilweise aber auch direkt. Also Erschöpfung auf beiden Seiten, Kriegsziele nicht erreicht, Feuerpause, um sozusagen beim nächsten Mal die Hamas wegzuschießen. Nun gibt es aber auch in Israel sozusagen den großen Wunsch, und das ist mittlerweile keine Minderheitenmeinung mehr, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu deportieren oder sie zumindest so weit nach Süden Richtung ägyptische Grenze zu schieben, ja, 1,8 Millionen Menschen, um dann im Norden den Gazastreifen sozusagen über israelische Siedler, die dort 2006 unter Sharon regelrecht rausgetragen wurden, wieder sozusagen anzusiedeln. Da gibt es verschiedenste ideologische Zugänge. Aber ich würde sagen, Waffenstillstand ist es noch nicht im technischen Sinne, aber an einer Feuerpause wird jetzt mal gearbeitet, weil eine Erschöpfung da ist. Ja. Und es geht um die Handvoll von verbliebenen israelischen Geiseln noch. Es haben ja auch viele befreite Geiseln gesagt, die Israelis hätten schon sehr, sehr viel früher zustimmen können der Freilassung, hätte nicht Netanyahu diese Vereinbarungen immer wieder selbst gebrochen. Also wie es den verbliebenen Geiseln geht, wie es den palästinensischen Zivilisten geht, ich würde sagen, das ist für einen Netanyahu hier Nebenschauplatz. Was sich im Gazastreifen sonst noch herausgebildet hat, und das ist besonders brutal und makaber, ist, dass die Israelis mittlerweile Gruppen unterstützen, militärisch unterstützen, die gegen die Hamas wiederum kämpfen. Ja? Und die kämpfen jetzt nicht gegen die Hamas aus irgendwelchen ideologischen Gründen, sondern das sind Banden. Aber Divide et Impera, also Teile und Herrsche, ein altes Konzept, das wissen die Israelis gut einzusetzen. Das hat man im Libanon gemacht, das hat man in der Westbank immer wieder gemacht mit Kollaborateuren. Und das wird eben jetzt mit bewaffneten Banden, die von den Israelis teilweise mit Munition und so weiter ausgestattet werden, damit sozusagen die Hamas geschwächt wird, die ja sowieso geschwächt ist. Also die Situation ist unüberschaubar, aber auf den Punkt gebracht, Erschöpfung auf beiden Seiten. Also auch die Israelis sind erschöpft. Es kommen täglich weiterhin israelische Soldaten ums Leben im Gazastreifen. Und die genaue Zahl der israelischen Toten, israelischen Soldaten kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich habe zuletzt eine Zahl gesehen, die sich so um die 1000 und über die 1000er Grenze bewegt. Und das ist nicht wenig für israelische Maßstäbe. Also plus der vielen Ausfälle durch Verwundungen. Also da sind wir wiederum, glaube ich, bei fast 40.000. Das heißt, wir haben eine Pattsituation, die nun von israelischer Seite dahingehend gelenkt wird, dass man sagt, na dann lasst uns jetzt mal die Waffen ruhen. Was danach passiert, weiß ich nicht. Aber gelöst ist gar nichts. Ob dieser völlig zerbombte Gazastreifen nun zur Riviera eines Trump Resorts wird, wie es ja von den Immobilienbüros, die sich in den Händen der Familie Trump bewegen, in diese Richtung geht, oder ob die Saudis, ob die Kataris das aufbauen werden, wird sich weisen. Aber an sich hat ja Netanyahu Großes vor, gemeinsam mit Trump, nämlich die Abrahams Agreements aus dem Jahr 2019, glaube ich, waren die, noch einmal zu erweitern. Und da gibt es ganz kuriose Positionen, auch aus Damaskus. Also offenbar wird die syrische Führung sagen, die Golanhöhen, wir könnten darauf verzichten, aber lasst uns sozusagen eine Normalisierung mit Israel anvisieren. Das ist zumindest von einigen Kanälen in Damaskus zu vernehmen. Und wir haben auch Saudi-Arabien, das an sich noch 2024 meinte, es muss ein palästinensischer Staat her und dann können wir mit Israel normalisieren. Nun hört man aus Riad weniger das Bestehen auf Staat, sondern mehr das Bestehen auf einer Feuerpause. Also was da jetzt stimmt, wer welchen Zugang hat, ich glaube, das ist alles noch in Bewegung. Aber gelöst ist vorerst wenig.
Ja, gelöst ist wenig und es kommt derzeit womöglich ein weiterer Konflikt auf uns zu, über den ich mit Ihnen im Abschluss unseres heutigen Podcasts noch sprechen möchte. Dafür blicken wir heute zum Abschluss in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku, denn dort sind zu Beginn dieser Woche mehrere russische Staatsbürger festgenommen worden. Laut den Behörden sollen sie angeblich in Drogenschmuggel und Cyberkriminalität verwickelt gewesen sein. Auch zwei Mitglieder der Chefredaktion der russischen Nachrichtenagentur Sputnik zählen zu den Inhaftierten. Und ja, die russische Regierung hat scharf darauf reagiert. Moskau überreichte dem aserbaidschanischen Botschafter eine Protestnote und warf Baku die bewusste Schädigung bilateraler Beziehungen vor. Der Kreml kündigte außerdem an, die Rechte seiner Bürger mit allen verfügbaren Mitteln zu verteidigen. Auch die Mediengruppe Russia Zhivotnaya verurteilte das Vorgehen und sprach von illegalen Festnahmen. Frau Kneißl, wie beurteilen Sie denn zum Abschluss unseres heutigen Podcasts diese Spannungen zwischen Aserbaidschan und Russland?
Ja, vielen Dank, dass Sie das Thema aufbringen, weil ich glaube, in den westlichen Medien wird das überhaupt nicht berichtet, aber in Russland schlägt es hohe Wellen. Vielleicht kurz zur geografischen Einordnung auch. Erinnern wir uns an die wirklich vom Ausland massiv gelenkten Antiregierungsproteste in Georgien. Der georgischen Regierung wurde zum Vorwurf gemacht, sie sei pro-russisch. Und die wollte man sozusagen stürzen. Da waren ja auch genug EU-Abgeordnete dort und marschierten mit. Wir haben eine brisante innenpolitische Situation in Armenien. Wir haben darüber letzte Woche gesprochen, wo sozusagen hochrangige Vertreter der Kirche mittlerweile inhaftiert wurden mit dem Vorwurf, sie würden einen Staatsstreich planen. Und wir haben jetzt sozusagen auch in dieser Geografie des Südkaukasus, der eine wichtige Rolle spielt für Russland und auch für Transport, Transit grundsätzlich. Wir haben eben jetzt in Aserbaidschan diese Zuspitzung. Die Verhaftung von Journalisten und offenbar auch ihre miserable Behandlung, die hat die russischen Behörden natürlich auf den Plan gebracht. Auslöser hierfür war, wenn es stimmt, also sind hier unterschiedliche Quellen sozusagen, was war in der Kausalkette zuerst, war es diese Verhaftung, war es jenes Vorgehen, jedenfalls in der russischen Stadt Jekaterinburg, Industriemetropole des Urals, wurden Vertreter der aserbaidschanischen Diaspora verhaftet unter dem Vorwurf, sie würden Geldwäsche, Schmuggel und andere Geschäfte betreiben. Also es waren kriminelle Vorwürfe, keine politischen. Hier vielleicht auch ein Wort zur grundsätzlichen Situation. Wir haben eine große Diaspora der genannten kaukasischen Staaten, ob jetzt Georgier, Armenier oder Aserbaidschaner. Die spielen auf den Märkten, ob das jetzt Obstmärkte sind oder auch im Zuge der Sanktionen, sozusagen dieser gesamten Parallelmärkte, eine wichtige Rolle. Also da geht vieles durch. Inwieweit hier es sich um reine Kriminalität handelt oder um mehr, das ist Sache der Behörden. Aber jedenfalls war die Reaktion der Aserbaidschans auf die Verhaftung dieser, ich sage jetzt einmal, Kriminellen, eine sehr, sehr heftige. Da ging man eben, wollte man eine Art Tit for Tat setzen. Nun fand man keine russischen Kriminellen in Aserbaidschan. Da hat man eben sozusagen jetzt mal Journalisten verhaftet. Plus Russen, die in irgendeiner Weise dort auch relocated sind. Also es sind ja im Jahr 2022 viele junge Russen aus Russland weg. Sorge, sie würden mobilisiert werden. Viele sind nach Israel, Zehntausende, aber viele sind auch nach Armenien und Aserbaidschan, ohne jetzt in irgendeiner Weise einen wirklich jetzt nationalen Zusammenhang zu haben. Also das waren jetzt nicht unbedingt Aserbaidschaner oder Halb-Aserbaidschaner durch die Eltern, sondern die haben einfach gesagt, wir sind lieber in Aserbaidschan und machen dort unsere IT-Firmen oder was auch immer weiter. Die hat man jetzt in gewisser Weise als ein Faustpfand verhaftet. Man kann sie auch Geiseln nennen. Und die Videos, die hier in Russland kursieren, wie man mit diesen jungen Männern umgegangen ist und umgeht, also das lässt einen erschaudern. Das heißt, die Situation ist hier sehr brisant. Von russischer Seite will man das, so es geht, diplomatisch lösen. Aber es gibt auch Stimmen in der Blogger-Szene hier, die sagen, die russischen Behörden müssten viel, viel schärfer durchgreifen. Also da kommt eigentlich gegenwärtig ein viel tiefsitzenderes altes Thema wieder hoch, nämlich die Frage der verschiedener ethnischer Gruppen, die in gewisser Weise in bestimmten Geschäftsbereichen sehr stark Fuß gefasst haben.
Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für, wie immer, diese sehr spannende Podcast-Folge. Wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Wir zeichnen heute mal ausnahmsweise am Samstag aus, da wir uns gestern zeitlich verpasst haben. Aber dafür sind wir etwas aktueller unterwegs. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Vielen Dank, lieber Flavio Fabrizleben, auch Ihnen und Ihrer Familie ein angenehmes Wochenende und freue mich auf unser Wiederhören, Wiedersehen nächsten Freitag.
Ja, und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.